SRF 1. 19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Letzte Zuckungen vor einem US-Militärschlag in Syrien, eine Art amerikanisches Ultimatum und ein positives russisches Echo. Dann.
Einzelnen Leuten stellen wir zum Beispiel einen Polizisten zur Seite, der regelmäßig Kontakt mit ihm aufnimmt und ihn auch fragt, wie es geht.
Der Kanton Solothurn will tödliche Gewalttaten rechtzeitig verhindern mit einem Bedrohungsmanagement. Und der Bayern ohne Euro.
Also für uns in Bayern wäre das eine Katastrophe,
sagt CSU-Ministerpräsident Seehofer. Denn Bayern exportiert mehr als die Schweiz, auch dank des Euros. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. US-Außenminister Kerry hat heute zumindest rhetorisch Syriens Bashar al-Assad eine Hintertür geöffnet. Ein Militärschlag ließe sich verhindern, wenn Damaskus seine Chemiewaffen der internationalen Gemeinschaft übergebe. Nun hat Russland nachgezogen. Auslandredaktor Daniel Voll.
So harmonisch waren die Forderungen aus den USA und Russland an Syrien selten.
Wir призываем сирийское руководство не только договориться о постановке мест хранения химического оружия.
Wir rufen die syrische Regierung auf, ihre chemischen Waffen unter internationale Kontrolle zu stellen und sie später zu vernichten, sagte Russlands Außenminister Lavrov heute Nachmittag. Diese Forderung habe er seinem syrischen Amtskollegen bereits übermittelt. Russland, ein enger Alliierter des Assad-Regimes, setzt damit Druck auf. Syrien solle sich zudem der Organisation für das Verbot chemischer Waffen anschließen. Bisher hatte sich Syrien geweigert, diesen Schritt zu tun. Die russische Formulierung gleicht jener von US-Außenminister John Kerry. Assad könne einen Militärschlag nur noch verhindern, wenn er binnen einer Woche seine chemischen Waffen der internationalen Gemeinschaft aushändige. Deutlichster Unterschied: eine solche Frist setzt Lavrov nicht. Er sagte aber, er hoffe auf eine schnelle und positive Antwort. Und Syrien erfüllt zumindest diesen Wunsch umgehend. Er begrüße den russischen Vorschlag, sagte der syrische Außenminister Al-Mualem in einer ersten Stellungnahme vor Journalisten. Allerdings ohne auf weitere Fragen einzugehen.
Daniel Voll. Und nun zu den Nachrichten des Tages mit Georg auf der Mauer.
Der Nationalrat hat das Abkommen zwischen der Schweiz und den USA zum Steuergesetz FATCA angenommen. Mit 113 Ja gegen 50 Nein-Stimmen. Der Ständerat hatte dem Abkommen bereits in der Sommersession deutlich zugestimmt. Mit dem Gesetz verpflichten die USA ausländische Banken dazu, Konten von US-Kunden US-Steuerbehörden zu melden. Die Schweizer Banken sind gezwungen, FATCA umzusetzen, um nicht vom amerikanischen Kapitalmarkt ausgeschlossen zu werden. Nichts wissen wollte der Nationalrat sodann davon, Bankdaten nur im Rahmen eines Amtshilfeverfahrens herauszugeben. Dieses Ansinnen einer parlamentarischen Initiative sei von der Realität überholt, meinte eine knappe Mehrheit. Schweizer Banken sollen Bußen weiterhin von den Steuern abziehen können, wenn sie von ausländischen Behörden wegen Steuerdelikten bestraft worden sind. Der Nationalrat hat eine Motion, die diese Praxis ändern wollte, knapp abgelehnt. Abtreibungen sollen weiterhin von der Krankenkasse bezahlt werden. Der Ständerat sagt Nein zu einer Volksinitiative, welche den Schwangerschaftsabbruch aus der Grundversicherung streichen möchte. Er will auch keinen indirekten Gegenvorschlag ausarbeiten. Er folgt damit dem Bundesrat. Sollten die Kosten einer Abtreibung nicht mehr von der Grundversicherung bezahlt werden, hätte dies schädliche gesundheitliche und soziale Folgen. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche sei in der Schweiz sehr gering. Man würde also kaum Kosten sparen, meinte Gesundheitsminister Anna Verse. Der Vizepräsident von Kenia, William Ruto, ist auf dem Weg zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Dort muss er sich ab morgen für Ausschreitungen verantworten, bei denen 2007 mehr als 1000 Menschen getötet worden sind. Ruto ist der erste hochrangige amtierende Politiker, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor einem internationalen Gericht steht. Der Prozess gegen Kenias Präsident Uhuru Kenyatta am Strafgerichtshof soll im November beginnen. Wegen der Anklage hatte das Parlament in Kenia letzte Woche beschlossen, die Mitgliedschaft des Landes beim Internationalen Strafgerichtshof zu kündigen. Die kurdische Arbeiterpartei PKK hat den Abzug ihrer Kämpfer aus der Türkei gestoppt. Dies berichtet die PKK-nahe Agentur Firat. Die Entscheidung sei getroffen worden, weil sich die türkische Regierung weigere, eine friedliche Lösung im Konflikt mit den Kurden zu finden. So die Begründung der PKK. Die PKK hat im Mai offiziell damit begonnen, ihre Truppen in den Irak abzuziehen. Damit sollte der jahrzehntelange Konflikt gelöst werden. In Pakistan hat der neue Präsident Hussein seinen Amtszeit abgelegt. Mit Mamnoon Hussein und Premierminister Nawaz Sharif stehen jetzt zwei Mitglieder der Muslimliga an der Spitze des Staates. Der abgetretene Präsident Zardari hatte erstmals eine volle Amtszeit in Pakistan geleistet und seinen Posten unter regulären Bedingungen an seinen Nachfolger übergeben. In Rumänien hat sich die Regierung gegen ein umstrittenes Goldminenprojekt ausgesprochen, dies nach tagelangen Protesten im ganzen Land. Er sei sicher, dass das Projekt im Parlament keine Chance habe, sagte Ministerpräsident Victor Ponta. Er werde deshalb andere Wege finden, um in der betroffenen Region in Rosia Montagna Arbeitsplätze zu schaffen. Gegen das Projekt hatten in der vergangenen Woche mehrere tausend Menschen demonstriert. Sie wehrten sich dagegen, dass das Gold mit giftigem Cyanid hätte gewonnen werden sollen. In der Schweiz hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im August stabilisiert. Die Arbeitslosenquote lag gegenüber dem Juli unverändert bei 3%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilte. Im August vor einem Jahr hatte die Arbeitslosenquote noch 2,8% betragen. In den Niederlanden ist offenbar ein Gemälde von Vincent van Gogh entdeckt worden. Forscher des Van Gogh-Museums in Amsterdam gehen davon aus, dass das Werk Sonnenuntergang bei Montmajour dem niederländischen Meister zugeschrieben werden könne. Die Experten seien überzeugt, dass Stil, Technik, Farbe sowie Hinweise in einem Brief Van Goghs keinen anderen Schluss zuließen, teilte das Museum mit. Das Werk ist im Besitz eines Privatsammlers. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 7.936 Punkten, minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.037 Punkten, plus 0,8%. Der Euro wird zu 1 Franken 23,55 gehandelt, der Dollar zu 93,15 Rappen. Das Wetter, morgen regnet es zeitweise, in den Alpen ist es am Vormittag noch teils sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit den folgenden weiteren Themen. Das Böse zum Frühstück.
Charlie Rose is returning from assignment in Damascus, where he sat down with Syrian President Bashar al-Assad.
Bashar al-Assad im US-Morgenfernsehen und der Medienkrieg um Syrien. Der Schweizer Nationalrat schluckt das FATCA-Abkommen mit den USA. Dann eine Niederlage, die sich wie ein Sieg anfühlt, nach der Bürgermeisterwahl in Moskau. Der mexikanische Traum, Mexikos Präsident und seine Reformideen. Völkerrecht unter Druck, Carla Del Ponte zur Gefährdung der internationalen Strafjustiz. Und der Euro gehört zu Bayern wie die Lederhose, könnte man sagen, Bayern vor der Wahl. In wenigen Stunden beginnt die Debatte im US-Kongress, ob die USA Syrien militärisch angreifen sollen. Und ganz entscheidend ist dafür auch, wie die Öffentlichkeit darüber denkt und die Medien darüber berichten. Beat Soltermann in Washington, zunächst das Aktuellste. US-Außenminister Kerry hat heute erklärt, die USA würden auf einen Militärschlag verzichten, wenn Assad binnen einer Woche alle chemischen Waffen aushändigen würde, was die USA aber nicht glaubten. Was heißt das? Wie muss man das verstehen?
Das Weiße Haus hat vorher verlauten lassen, man rücke von der bisherigen Politik nicht ab. Kein neues Ultimatum also. Ultimaten habe man schon genügend gehabt und Assad habe sie alle ignoriert. Die Äußerungen Kerrys könnten aber trotzdem mehr sein als einfach nur Rhetorik, eine Art Versuchsballon. Sie haben vorhin gesagt, eine Hintertür, ich denke, das ist es so. Ein Angebot in letzter Minute sozusagen, um einen Militärschlag doch noch abzuwenden. Denn man hat noch rund eine Woche Zeit, deshalb vielleicht auch dieser Zeitrahmen, weil das Parlament ja irgendwann jetzt dann entscheiden wird, ja oder nein zu diesem Militärschlag. Und das ist ein Zeitfenster, das man offenbar noch nutzen möchte für eine politische Lösung.
Das war nicht das einzige Überraschende heute, nämlich heute Morgen war auch Bashar al-Assad im amerikanischen Frühstücksfernsehen zu sehen. Beat Zoltermann, waren Sie auch persönlich überrascht?
Ja, es war schon etwas speziell, muss ich sagen, wenn Assad einem beim Frühstück plötzlich seine Sicht der Dinge erklärt. In den USA hat man bis jetzt ja immer nur die amerikanische Seite gehört.
Und was hat Assad gesagt?
Er hat einmal mehr bestritten, dass er mit dem Giftgaseinsatz vom 21. August etwas zu tun hat. Und er hat vor den Folgen eines Militäreinsatzes der USA gewarnt. Das tönte dann so.
Yeah, as I said, it may take different forms, direct and indirect. Direct when people want to retaliate or governments. Indirect when you're going to have instability and the spread of terrorism all over the region that will influence the West directly.
Eine Militäraktion könnte direkte und indirekte Folgen haben auf die syrische Regierung, aber auch auf den Westen und die USA. Der Schlag könnte die ganze Region destabilisieren, sagte Assad, und Al-Qaida und andere Terrororganisationen stärken. Das Interview enthält keine neuen Informationen. Es dürfte deshalb kaum einen allzu großen Einfluss auf die öffentliche Meinung hier drüben in den USA haben. Aber das Interview an sich ist schon etwas sehr Spezielles.
Assad führt also einen Propagandakrieg auch in den US-Medien. Was macht die US-Regierung?
Ja, die haben ihre PR-Maschinerie auch hochgefahren. Am Wochenende spielte die US-Regierung einigen TV-Sendern Videoaufnahmen zu, die bisher geheim waren. Sie zeigen schreckliche Bilder kurz nach dem Giftgaseinsatz und man will so die öffentliche Meinung beeinflussen. Die neuesten Umfragen zeigen ja immer noch, dass 60-70% der Amerikanerinnen und Amerikaner gegen einen Militärschlag sind. Und dann wird Obama heute gleich 6 Fernsehsendern Interviews geben. Das Weiße Haus hofft, dass die Aussagen Obamas so von mehr Menschen gesehen werden, als wenn es bloß ein einziges Interview wäre.
Wie berichtet dann konkret eigentlich ein konservativer Sender wie beispielsweise Fox News?
Der berichtet ähnlich über die Debatte wie die anderen Sender auch. Je nach Moderator kann man sagen, etwas stärker für den Krieg. Es gibt aber durchaus auch Stimmen zu hören, die sich gegen einen Militäreinsatz aussprechen. Nur auf Fox News und auf anderen konservativen Kanälen sind hingegen jene zu hören, die sagen, Obama mache dies alles nur, um von seinen anderen Problemen abzulenken.
Man hört also auch auf Fox News beide Seiten. Das heißt, die Situation hat sich gegenüber 2003 gegenüber dem Medienpropagandatrommel für den Irakkrieg also grundsätzlich verändert?
Ja, das kann man schon sagen. Damals waren die Medien ja wirklich fast alle gleichgeschaltet hier in den USA, waren alle für den Irakkrieg. Das ist heute nicht mehr so. Das hat vielleicht auch mit der politischen Landschaft zu tun, die sich in den letzten 10 Jahren ebenfalls verändert hat. Die Republikaner sind nicht mehr einfach für einen Krieg. Da gibt es inzwischen die Tea Party-Leute, die die USA nicht mehr als Weltpolizist in Action sehen wollen. Die sagen, wir haben genug Probleme zu Hause, wir möchten auch nicht so einen riesigen Staat haben, also nicht unbedingt überall reinschlagen. Und die Demokraten haben einen der ihren im Weißen Haus. Da stellt sich die Frage, soll ich gegen den Krieg sein und den eigenen Präsidenten im Regen stehen lassen? Andererseits soll ich für den Krieg sein und dadurch vielleicht die eigene Wiederwahl gefährden? Also die Sache ist viel komplexer heute als vor 10 Jahren.
Sie haben das erwähnt, der Präsident könnte im Regen stehen gelassen werden. Was hieße es für Präsident Obama, wenn der Kongress einen Einsatz militärischer Mittel ablehnen würde?
Obama könnte theoretisch immer noch handeln. Der Entscheid des Kongresses ist nicht bindend. Aber dann muss man sagen, würde die ganze Übung jetzt wenig Sinn machen. Wahrscheinlicher für mich ist, dass Obama bei einem Nein einen anderen Weg suchen würde, wohl eher wieder diplomatisch, was Obama ja eh bevorzugen würde. Er hat sich ja mit seinen selbst definierten roten Linien selber in die Ecke manövriert. Man muss aber auch sagen, ein Nein würde Obama schwächen. Im globalen Umfeld verlieren die USA an Glaubwürdigkeit und an Verlässlichkeit. Innenpolitisch wäre Obama für die noch anstehenden Geschäfte ebenfalls geschwächt. Er würde fast 3 Jahre vor Ablauf seiner Amtszeit schon mit Garantie zu einer Lame Duck werden.
Beat Zoltermann direkt aus Washington. Keine Session der Eidgenössischen Räte ohne den Steuerstreit mit den USA. Nach dem Ständerat hat heute nun auch der Nationalrat das sogenannte FATCA-Abkommen mit den USA gutgeheißen. Das heißt, Die Schweizer Banken müssen definitiv ab Mitte 2014 den US-Behörden ihre amerikanischen Kunden melden. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Während die Lex USA im Sommer die eidgenössischen Räte während Stunden beschäftigte und die Emotionen hochgehen ließ wie selten, wollte sich die Mehrheit des Nationalrats über das FATCA-Abkommen nicht mehr richtig aufregen heute. Nur die SVP und ihr Zürcher Nationalrat Christoph Blocher.
Meine Damen und Herren, ein Staat, der etwas auf sich gibt, wer die Souveränität eines Staates ernst nimmt, macht so etwas nicht. Fertig, das ist eine kurze Geschichte. Hier haben wir Nein zu sagen.
Für die anderen Parteien war klar, will die Schweiz weiterhin auf dem US-Finanzmarkt geschäften, kann sie gar nicht Nein sagen zum FATCA-Abkommen mit den USA, das den amerikanischen Steuerbehörden Daten über Konten ihrer Bürger in der Schweiz liefert. Oder, um mit Thomas Meyer von den Grünliberalen zu sprechen:
Wir stehen vor einer Schlucht, wollen auf die andere Seite, um mit den USA und weltweit weiterhin geschäften zu können. Und die einzige Brücke, die hinüberführt, heißt FATCA.
Dass man diese Brücke mit den USA bauen muss, dagegen wehrten sich nur wenige im Saal. Doch die Frage, wie diese Brücke ausschauen soll, darüber war man sich nicht einig. Ein reines Schweizer Modell, bei dem jeder einzelne Kontoinhaber die Zustimmung geben muss, bevor seine Daten in die USA gehen, oder aber das Modell, das die USA mit beinahe 80 anderen Staaten abschließen, das aber dem hier ungeliebten automatischen Informationsaustausch sehr nahe kommt. Für das Schweizer Modell, das Modell 2, setzten sich, wie schon der Bundesrat, die Mitteparteien ein. Nicht nur wegen der Zustimmung der Kunden, sondern wegen der Pensionskassen, die nicht unter das Abkommen fallen wie die Banken, so Lucrezia Meyer-Schatz von der CVP.
Das ist für die über 2000 Vorsorgeeinrichtungen mit mehr als 4,7 Millionen Erwerbstätige und Rentner sowie für alle Anlagestiftungen entscheidend und auch einer und der wichtigste Grund, weshalb die CVP-EVP-Fraktion dieser Vorlage zähneknirschend zwar zustimmen wird.
Das Festhalten der Meta-Modell 2 konnte die Linke im Saal nicht verstehen. Weltweit ginge alles in Richtung automatischen Informationsaustausch, so SP-Nationalrätin Susan Leutnecker-Oberholzer.
Wer denn heute aber noch versucht, den automatischen Informationsaustausch zu bremsen, der sitzt am falschen Ort und der schadet vor allem dem Finanzmarkt Schweiz.
Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf verteidigt im Saal das bundesrätliche Modell 2 ohne automatischen Informationsaustausch. Allerdings machte sie klar, in Stein gemeißelt sei dies nicht.
Wir haben in diesem FATCA-Abkommen drin einen Artikel 13, der besagt, dass wenn sich dann die Situation ändert und wir einen internationalen Standard automatischen Informationsaustausch haben, wir die Möglichkeit haben, auf das Modell 1 nach Verhandlungen auf das Modell 1 umzusteigen
und den automatischen Informationsaustausch mit den USA doch noch einzuführen. Das Parlament folgte der Finanzministerin und nahm das FATCA-Abkommen nach Schweizer Modell deutlich an. Allerdings im Bewusstsein, dass der automatische Informationsaustausch, wie ihn die Finanzministerin angetönt hat, rascher Realität werden könnte, als dem Parlament lieb ist. Nur wenige Minuten später nämlich lehnte der Nationalrat denn auch in einem nächsten Traktandum die Forderung der FDP nach einem eigentlichen Denkverbot in Sachen Informationsaustausch deutlich ab.
Es war zwar ein Sieg, aber er fühlte sich an wie eine Niederlage. Zwar hat Sergei Sobyanin, der Favorit Putins, die Wahlen als Stadtpräsident von Moskau gewonnen, aber sein 37-jähriger Herausforderer und Oppositionspolitiker Alexei Nawalny hat aus dem Stand fast 30% der Stimmen erreicht. Was bedeutet Nawalnys Niederlage, die sich wie ein Sieg anfühlt? Darüber hat Auslandredaktorin Brigitte Zink mit dem Moskauer Verleger und Kolumnisten Juri Saprykin gesprochen.
Er schreibt mit spitzer Feder und hält mit Kritik auch dann nicht zurück, wenn es um die Mächtigen geht. Juri Saprykin, Gründer und Verleger der Moskauer Wochenzeitschrift «Bolschoi Gorod», Großstadt. Eine Zeitschrift, die über den Alltag und die sozialen Missstände in Moskau publiziert. Auch heute am Telefon spart der Kolumnist nicht mit Kritik. Der Kreml sei für das knappe Resultat seines Kandidaten Sobyanin allein verantwortlich. Viel zu lange hat der Kreml die Gleichgültigkeit und das Misstrauen gegenüber der Politik kultiviert, indem er einfach Posten besetzt hat. Nun sind die loyalen Wähler zu Hause auf der Datscha geblieben. Es ist ihnen egal, wer Moskau verwaltet. Anders als Sobjanin hat Nawalny seine Wählerschaft direkt angesprochen und mobilisiert. Selbst regierungsnahe Zeitungen wie die Izvestia räumen ein, die Auguren im Kreml hätten sich massiv verschätzt. Und die liberalen Zeitungen, sie machen Nawalny bereits zur Galionsfigur der Opposition, zum neuen Politiker mit nationaler Ausstrahlung. Zu früh, meint Juri Saprykin. Für Nawalny stellt sich zum einen die Frage, wie er dieses moralische Kapital, das er gesammelt hat, jetzt investieren soll. Hinter ihm steht ja keine Partei. Zum anderen droht ihm noch immer ein Strafverfahren. Wie es jetzt weitergeht, kommt also vor allem auf die Taktik des Kremls an. Und da ist noch vieles offen. Moskaus Stadtpräsident Sobjanin hat zwar heute signalisiert, mit Nawalny verhandeln zu wollen, nachdem dieser wegen Unregelmäßigkeiten eine Neuauszählung verlangt hatte. Über Nawalnys Zukunft mag Saprykin aber nicht spekulieren. Klar ist für ihn nur, der offene Wahlkampf in Moskau und die relativ fairen Wahlen seien eindeutig das Resultat der Proteste vor anderthalb Jahren. Damals, als die Moskauer gegen Präsident Putin auf die Straße gingen, sagt Saprykin. Und zweitens, der gestrige Tag werde sich auch auf künftige Wahlen auswirken. Die Bevölkerung wird sich nicht mehr damit abfinden, dass Oppositionskandidaten von den Wahlen ausgeschlossen werden. Kreml und Regierung haben bis jetzt immer polemisch gefragt, mit wem soll man von der Opposition verhandeln? Das sind ja lauter Extremisten, Provokateure und Schwätzer. Jetzt wurde der Kreml eines Besseren belehrt und hat sich blamiert. Und noch etwas hat Juri Saprykin nach dem Wahlwochenende festgestellt. All die Moskauerinnen und Moskauer, die mit dem Schlendrian in der Verwaltung, der Günstlingswirtschaft, dem Zynismus der Politiker und dem ganzen Machtsystem unzufrieden sind, diese Moskauer hätten wieder Hoffnung geschöpft. Sie alle haben gesehen, sie können auf eigene Kräfte bauen, sich selber organisieren, ohne dass der Kreml diktiert und mitfinanziert. Das hat der depressiven und verzweifelten Stimmung, die in den letzten zwei Jahren hier geherrscht hat, vorerst ein Ende gesetzt.
Eine Altersrente für alle Mexikaner. Das gibt's nämlich noch gar nicht. Und eine Arbeitslosenversicherung zumindest für einen Teil der Bevölkerung. Das sind Kernpunkte der wohl größten Reform, die Mexikos neuer Präsident Peña Nieto angestoßen hat. Franco Battel.
Eine Bildungsreform, eine Energie- und Telekomreform und jetzt eine Steuerreform. Seit Enrique Peña Nieto mexikanischer Präsident ist, geht ein Ruck durchs Land. Der vergleichsweise junge Politiker der alten Staatspartei PRI hat mehr Reformen angestoßen und zum Teil schon durchgebracht als alle Präsidenten der letzten 20 Jahre zusammen.
Es una reforma social que establece la seguridad social universal y aumenta la inversión pública en sectores estratégicos.
Die Steuerreform ist eine soziale Reform, sagt Präsident Peña Nieto. Tatsächlich, sein Vorschlag würde das mexikanische Steuer- und Sozialwesen umkrempeln. Besserverdienende müssten in Zukunft höhere Steuern zahlen, Steuerprivilegien für große Firmen würden gestrichen, Steuerschlupflöcher geschlossen. Der CO2-Ausstoß, aber auch zuckerhaltige, dickmachende Getränke mit Abgaben belegt. Gleichzeitig verzichtet die Regierung darauf, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und Medikamente zu erhöhen. Dies hätte vor allem die Schlechtverdienenden, also die Mehrheit der Mexikaner, getroffen, so der Präsident. Und er brachte es auf den Punkt. Wer mehr verdient, soll mehr Steuern zahlen. Bisher war Mexikos Steuerquote tief. Der Staat fordert wenig, gibt wenig aus und bleibt schwach. Deshalb ist auch der mexikanische Sozialstaat schwach. Eine allgemeine Altersrente kannten bisher nur das Gebiet der Hauptstadt und einige wenige weitere Regionen. Nun will der Präsident, dass jeder Mexikaner über 65 eine Rente bekommt. Die wird niedrig sein. Aber in einem Land, wo viele Ältere und Alte in Armut leben, ist das ein willkommener Zustupf. Gleichzeitig sollen alle Angestellten mit einem Arbeitsvertrag einer Arbeitslosenkasse angehören, Auch das ein Novum. Das Schwellenland Mexiko macht sich ernsthaft daran, einen, wenn auch bescheidenen Sozialstaat aufzubauen. Später als vergleichbare asiatische Länder, zum Beispiel China oder Thailand, später auch als andere lateinamerikanische Länder. Peru etwa führte vor 2 Jahren eine ähnliche Altersrente ein. Auch Brasilien hat ein Rentensystem, von diesem profitiert allerdings nur ein Teil der Bevölkerung. Peña Nieto aber will die Rente für alle.
Es ist eine Reform, die establece un sistema hacendario más justo, simple y transparente en favor de todos los mexicanos.
Mehr Gerechtigkeit für alle Mexikaner. Der Präsident rührt die Werbetrommel für seine Reform. Ob sie durchkommt, ist ungewiss. Die Unternehmer, die ihm mit einer millionenschweren Werbekampagne ins Amt verhalfen, werden sich wundern. Sie würden stärker zur Kasse gebeten. Doch ob das reicht, ein funktionierendes Rentensystem zu finanzieren, bleibt offen. Zweifel sind angebracht, vor allem auch, weil die mexikanische Gesellschaft rasant altert. Die Geburtenrate kennt auch in Mexiko nur eine Richtung, nach unten.
Franco Battel. Und mittlerweile ist es 18.26 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit «Bayern braucht den Euro», sagt CSU-Ministerpräsident Seehofer. Die internationale Strafjustiz braucht mehr Biss, fordert Carla Del Ponte. Und Solothurn will tödliche Gewalt rechtzeitig entschärfen. Am kommenden Sonntag wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Eine wichtige Vorentscheidung für die Bundestagswahl nur eine Woche später. Ein heikles Thema ist erst gegen Ende wieder aufgetaucht im Wahlkampf. Der Euro, die hunderte Milliarden, mit denen Deutschland für die Krisenländer garantieren muss. Kasper Selg aus München über Bayern vor der Wahl und über die Angst der CSU, nicht vor der SPD, sondern der AfD, der Anti-Euro-Partei, Alternative für Deutschland.
München, der Marienplatz vor dem schönen Rathaus mit seinem Glockenspiel, viele hundert Menschen an einer Kundgebung der AfD, der Alternative für Deutschland, der einzigen Partei, welche den Ausstieg aus dem Euro fordert.
Was die Behandlung der Euro-Krise durch die Regierung auszeichnet, ist, dass immer wieder die Wähler in Deutschland, die Bürger und Steuerzahler, getäuscht und irregeführt und belogen worden sind.
Der Redner klingt fast wie ein Junge. Er ist der Parteichef Bernd Lucke, Ökonomieprofessor aus Hamburg. Er klingt fast wie ein Junge, er sieht auch aus fast wie ein Junge. Aber er geht entschieden auf die Großen los. Die Regierung wie die Opposition hätten die Stimmbürger, die Steuerzahler mit der Euro-Rettung hinters Licht geführt.
Wir sind angelogen worden mit dieser Zusage, dass es keine Haftung für die Schulden geben würde.
Und jetzt habe man Bürgschaften für über 300 Milliarden Euro am Hals, vermutlich sogar mehr. Raus aus dem Euro, lautet die Losung der Alternative für Deutschland und es gibt viel Applaus dafür auf dem Marienplatz. Ein paar Kilometer weiter nördlich hört man das nicht gern. Dort wird gearbeitet, produziert, was das Zeug hält. Die Karosseriefertigung bei BMW, den bayerischen Motorenwerken, läuft heiß. Stanzmaschinen stanzen Karosserieteile, Roboter schweißen die zusammen. Man kommt der Nachfrage nach BMWs, insbesondere in Asien, kaum nach. Bayern ist ein Industrieland, eine Exportnation. Bayern exportiert mehr als die Schweiz.
Wir exportieren im Jahr 166 Milliarden, haben damit 2012 einen neuen Rekord aufgestellt,
konstatiert Peter Kammerer. Er ist Leiter des Bereichs Volkswirtschaft bei der Bayerischen Industrie- und Handelskammer.
Jeder zweite Euro wird durch die bayerische Wirtschaft im Ausland verdient.
Bayern ist sehr stark abhängig von Exporten. Entsprechend düster die Einschätzung, was passieren würde, wenn man aus dem Euro austrete. Wenn Deutschland wieder eine eigene Währung hätte, wäre die mit Sicherheit sehr viel höher bewertet als der Euro. Konsequenz?
Zunächst natürlich weniger Aufträge, weniger Absatz, weil die Produkte schlagartig teurer werden.
Kammerer bleibt allerdings vorsichtig, er will nicht politisch Stellung nehmen. Das ist bei Horst Seehofer anders. Der gegenwärtige und wohl auch künftige bayerische Ministerpräsident auf unsere Frage, was die Folge eines Euro-Austrittes wäre.
Also für uns in Bayern wäre das eine Katastrophe. Wir sind ein sehr exportabhängiges Land und ein Zusammenbrechen der Währung wäre eine Katastrophe für uns in Bayern. Und ich sehe auch überhaupt keine alternative Rückkehr zur D-Mark oder Nord- und Südeuro.
das ist kein Weg. Wir müssen schauen, dass wir die Eurozone stabilisieren. Und das Wichtigste zu dieser Stabilisierung ist die Überwindung der Schuldenkrise.
Horst Seehofer ist gut unterwegs mit seinem Wahlkampf. Er kann hoffen, mit seiner CSU wieder auf eine absolute Mehrheit zu kommen in Bayern und damit Angela Merkel ein starkes Signal für die Bundestagswahl zu liefern. Sein Gegenspieler heißt Christian Ude, SPD. Er ist der Chef im schönen Rathaus am Marienplatz, Oberbürgermeister von München. Er trat vor 2 Jahren an, Seehofer in der bayerischen Landesregierung abzulösen. Jetzt, eine Woche vor der Wahl, sieht es gar nicht danach aus, als ob ihm das gelingen würde. Auch das Thema Europolitik, auch die Kritik der SPD am Merkelschen Krisenmanagement, den ständigen Sparappellen, hilft ihm da nicht weiter. Weshalb nicht? Ude redet nicht um den Brei herum. Er sagt, mitgegangen, mitgehangen.
In der entscheidenden Phase hat die SPD aus Verantwortungsbewusstsein zugestimmt. Damit profitiert sie aber nicht von der Unzufriedenheit weiter Wählerkreise an der Regierungspolitik, sondern wird in der Mithaftung gesehen. Das ist ebenso logisch wie leider auch unvermeidbar.
Christian Ude meint, wenn das Thema Euro jetzt nochmals stärker hochkomme, helfe das nicht der SPD, sondern eher der AfD, der Alternative für Deutschland. Das sieht Andrea Nahles genauso. Sie ist als Generalsekretärin die Chefstrategin der SPD im Bundestagswahlkampf. Sie ging in unserem Gespräch vor 2 Wochen davon aus, dass das Thema Euro noch an Bedeutung im Wahlkampf gewinnen könnte, weil immer mehr Leute begriffen, dass die ständigen Sparappelle Merkels an die Länder im Süden denen nicht geholfen, sondern geschadet hätten.
Die Deutschen merken langsam, da stimmt was nicht, weil es nie zu einer echten Lösung kommt, sondern immer wieder nur zu Stückwerk führt. Und deswegen kippt an dem Punkt die Stimmung gerade gewaltig. Das kann in der Schlusskurve für diesen Wahlkampf noch sehr entscheidend werden. Wobei ich befürchte, dass es eher der AfD nutzt als der SPD.
Das ist bemerkenswert. Man blickt nervös auf diese AfD, bei der SPD aber nicht nur dort. Bisher lagen Luke und seine Freunde immer bei rund 2-3%, aber in den letzten Tagen hat sich das geändert. Jetzt ist von 4% die Rede. Noch 1% mehr und die AfD wäre im Bundestag. Und dann sähe die Sitzverteilung und damit auch verschiedene Koalitionsrechnungen plötzlich ganz anders aus.
Morgen beginnt vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erstmals ein Kriegsverbrecherprozess gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt. Kenias Präsident und sein Vize sind angeklagt wegen Anstiftung zu Mord, Vertreibung und Raub. Prompt will Kenia dem Internationalen Strafgerichtshof den Rücken kehren. Solche politischen Druckversuche sind kein Einzelfall, sagt Carla Del Ponte, die als ehemalige Chefanklägerin am Jugoslawien-Tribunal mit dem Internationalen Strafjustiz vertraut ist. Aus Genf, Fredrik Steiger.
Eigentlich, sagt Carla Del Ponte, eigentlich sei die internationale Strafjustiz eine Erfolgsgeschichte der vergangenen 2 Jahrzehnte.
Justice internationale, c'est un grand succès.
Jahrhundertelang hätten Kriegsverbrecher nicht die geringste Angst haben müssen, jemals vor den Schranken eines Weltgerichts zu stehen. Heute habe die internationale Strafjustiz Strukturen, Verfahren, Fachleute. Sie könnte mit Vollgas arbeiten.
La justice internationale pourra marcher en plein gaz si la volonté politique.
Bloß der politische Wille, der Justiz freien Lauf zu lassen, komme abhanden, meint die frühere Bundesanwältin und Chefanklägerin in Den Haag im Genfer Presseclub. Ständig müssten die Gerichte um Geld kämpfen. Politisch gewollte Finanzengpässe behindern also ihr Wirken. Alarmiert ist Del Ponte durch Kenias Drohung, dem Haager Tribunal den Rücken zu kehren.
Si Kenya se retire, ça devrait être un signal d'alarme énorme.
Der Anlass dafür ist offensichtlich. Ausgerechnet Staatspräsident Uhuru Kenyatta und sein Vize sind dort als Kriegsverbrecher angeklagt. Morgen beginnt der Prozess gegen sie. Ein Auszug Kenias könnte für andere Länder Signalwirkung haben. Scharf kritisiert Carla Del Ponte auch den Kurswechsel bei der Rechtsprechung am Jugoslawien-Tribunal. Ein besonders krasser Fall sei der Freispruch für den kroatischen Ex-General Ante Gotovina.
La Cour d'appel l'a acquitté en changeant la jurisprudence.
Dazu passt auch die Kaltstellung des dänischen Richters Frederik Harhoff, der eine härtere Linie vertritt. Es werde künftig schwierig, die Entscheidungsträger, die Generäle, die Spitzenpolitiker zu belangen. Denn natürlich hätten nicht sie selber Blut an den Händen.
Es ce changement de jurisprudence et c'est sur la chaîne de commandement affaiblit la responsabilité.
Genau die Frage stellt sich zurzeit in Syrien. Wird man den dortigen Oberkommandierenden Bashar al-Assad jemals in Den Haag hinter Gitter bringen? Del Ponte will, da sie Mitglied der Syrien-Untersuchungskommission ist, auf die konkrete Frage von Radio SRF nicht eingehen.
Je ne peux pas répondre à cet exemple parce que autrement le président de la commission va pas.
Aber sie sagt dann deutlich genug.
Ils ont réduit la responsabilité pénale criminelle du.
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Mächtigen sei verringert worden. Das besorge sie sehr. Aus Argentinien höre sie bereits, dass sich ehemalige Junta-Generäle auf die neuerdings milden Haager-Urteile beriefen.
Je trouve c'est très préoccupant, ce qui se passe.
Carla Del Ponte verhehlt nicht, dass gerade im Syrien-Konflikt eine große Zahl von Akteuren vor ein Kriegsverbrechergericht gehörten. Sie habe gemeint, sie habe etwa auf dem Balkan alles schon gesehen, aber manches sei in Syrien noch weitaus schlimmer.
Je les avais pas encore vus, alors que je croyais déjà avoir tout vu. Malheureusement.
Brutalität ohne Ende, und zwar, wie sie betont, inzwischen gleichermaßen auf beiden Seiten, seitens des Regimes wie der Rebellen. Zwar ist sie zuversichtlich, dass nach den UNO-Chemiewaffeninspektoren bald auch die Menschenrechtsuntersuchungskommission vor Ort in Syrien recherchieren kann. Doch sie meint ernüchtert, trotz massenhaft Anklagematerial werde niemand vor Gericht zitiert.
Cette commission est devenue un alibi pour la communauté internationale qui fait rien.
Insofern sei die Syrien-Untersuchungskommission zum Alibi fürs politische Nichtstun der Weltgemeinschaft in Syrien geworden. Kurz, die große Errungenschaft der internationalen Strafjustiz steht auf dem Spiel.
Hätte man den blutigen Amoklauf im Zuger Parlament 2001 verhindern können? Hätte ein Fall Kneubühl in Biel, der Fall des schießenden Rentners, dessen Haus versteigert werden sollte, gütlich geregelt werden können? Die Kantone wollen mit einem sogenannten Bedrohungsmanagement potenzielle Gewalttaten verhindern. Allen voran der Kanton Solothurn, der sein Konzept heute in Olten an einer Tagung vorgestellt hat. Alex Moser.
Hunde, die bellen, beißen nicht. Diesen Spruch hört man immer wieder im Zusammenhang mit Menschen, die schnell aufbrausend und laut werden. Doch dieses Bild trügt. Die Polizei werde oft erst zur Hilfe gerufen, wenn die Lage schon eskaliert ist, sagt Hans-Rudolf von Rohr von der Solothurner Kantonspolizei. Beispielsweise bei einem Mann in der Stadt Solothurn, der mit den Behörden nicht mehr kooperieren wollte.
Als Polizisten Zustellungen machen wollte, ging er einerseits mit dem Samurai-Schwert auf die Polizisten los und andererseits einmal mit einer Motorsäge. Und dann mussten wir ihn für längere Zeit inhaftieren.
Und ihn aber dann irgendwann auch wieder in die Freiheit entlassen. Dieser Mann ist nun einer von einer Handvoll Fällen, die in Solothurn speziell unter Beobachtung stehen. Ein Polizist schaut regelmäßig vorbei und prüft, ob der Mann wieder in einer Krise steckt und gefährlich werden könnte.
Wir stellen ihnen nicht allen, aber einzelnen Leuten stellen wir zum Beispiel einen Polizisten zur Seite, der regelmäßig Kontakt mit ihm aufnimmt und ihn auch fragt, wie geht's. Und wenn es zu eskalieren droht, wird dann dieser Polizist aktiviert und er wird die ersten Verhandlungen mit ihm führen.
Diese Polizisten sollen als Vertrauenspersonen dienen und als Frühwarnsystem für die Fachstelle für Bedrohungsmanagement des Kantons. Das Konzept für diese Fachstelle stammt von Jens Hoffmann. Der Psychologe aus Darmstadt hat vom Kanton Solothurn den Auftrag erhalten, ein Bedrohungsmanagement aufzubauen.
Es hat das Potenzial, nicht alle Fälle, aber doch, denke ich, viele Fälle von Eskalation, die möglicherweise auch in einem schweren Gewalttat enden würden, gegenzusteuern, dass nichts passiert.
Seit Anfang Jahr nimmt die Fachstelle für Bedrohungsmanagement Hinweise entgegen und analysiert Fälle. Viele Kantone überlegen sich, solche Fachstellen auch aufzubauen. Die Gefahr besteht aber, dass nun jeder Querulant und komische Kauz wegen einer unbedachten Äußerung von der Polizei beobachtet wird. Jens Hoffmann widerspricht.
Weil jemand komisch ist, weil jemand mal eine Bemerkung macht, vielleicht eine Drohung ausspricht. Und wenn sonst nichts weiteres da ist, wird ein Bedrohungsmanagement sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist nichts erkennbar. Und es muss erst weiteres bedrohliches Verhalten auftreten, bevor man gewissermaßen sich den Fall wieder anschaut.
Nicht nur der Staat und die Polizei bauen solche Systeme auf, sondern auch Firmen und Institutionen. An der ETH in Zürich wird das Bedrohungsmanagement seit mehreren Jahren praktiziert. Unter den vielen Studenten und Dozenten kommt es immer wieder zu Spannungen. Stalking, sexuelle Belästigung und Aggressionen gehören auch an der ETH zur Realität. Das Bedrohungsmanagement hat hier geholfen, schwierige Situationen frühzeitig zu erkennen. Das sagt Katharina Timmel, die an der ETH auch für die Sicherheit zuständig ist.
Es hat sich sehr bewährt, unserer Meinung nach, weil wir eben jetzt vernetzt sind mit den verschiedenen internen Stellen. Und es ist einer der wichtigsten Punkte, oder, dass man die Puzzlesteine zusammenführt, um auch zu sehen, ob jemand wirklich ein Problem sein kann oder für die Institution.
Eine zentrale Forderung des Bedrohungsmanagements ist, dass die verschiedenen Stellen ihr Wissen teilen. Dies ist aus Sicht des Datenschutzes problematisch. Das Solothurner Parlament hat jedoch einem solchen Datenaustausch zugestimmt. So können heute der Sozialdienst und die Polizei einander besser informieren, sagt Hans-Rudolf von Rohr von der Solothurner Kantonspolizei.
Wir haben natürlich sehr viele Informationen, die in anderen Amtsstellen sind, Vorfälle, und die wurden bis jetzt nicht gemeldet, weil die Leute das nicht melden durften. Und jetzt mit dem neuen Bedrohungsmanagement haben diese Leute in den Amtsstellen die Möglichkeit, das an die Fachstelle zu melden.
Klar ist, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber die Fachleute hoffen, dass sie in Zukunft Amokfälle und Drohungen gegen Beamte so verhindern können.
Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.